Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und einem Besuch in der Schuldnerberatung, denn die Sorgen ums Geld begleiten nicht nur die Fahrt zur Tankstelle, sondern auch die Einkäufe im Supermarkt. Wir sind im Wahlkampf am Schnellimbiss in Schleswig-Holstein, lassen uns den Streit der Linken in Sachsen-Anhalt erläutern und treffen einen Brasilianer auf der Schwäbischen Alb. Guten Abend. Das Schlimme an Zeiten wie diesen ist ja die Unsicherheit. Wüssten wir, wann eine Krise zu Ende geht, könnten wir uns darauf einstellen. Wüssten wir, was in nächster Zeit noch auf uns zukommt, könnten wir ja jetzt schon Vorbereitungen treffen. Aber das ist nicht so und das lässt Menschen nicht gut schlafen. Diejenigen, die auch noch Verantwortung für viele andere tragen, haben mit Sicherheit in diesen Zeiten kurze Nächte, lange Tage und große Sorgen. Familienbetriebe, mittelständische Unternehmen, die mit Russland Geschäfte gemacht haben, sind in großer Sorge. Auch wenn Wirtschaftsexperten sagen, dass sich längerfristig die Wirtschaft erfolgreich umstellen kann, hilft das nicht viel, wenn Insolvenz oder gar Ruin in den nächsten Monaten drohen, weil zum Beispiel die Rücklagen nicht reichen. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter hat also in sorgenvolle Gesichter geschaut, als er einen Betrieb in Brandenburg besucht hat.
Schönen guten Tag.
Hallo, Herr Schiffer.
Stefan Schiffer ist der Seniorchef des Unternehmens BC Handels GmbH, ein Rohstoffhändler. Ein Brandenburger Familienbetrieb, der sich auf den Handel von Chemikalien zwischen Deutschland bzw. Westeuropa und den Gussstaaten spezialisiert hat. Gemeint sind damit Russland, Belarus und die Ukraine. In einem Regal im Büro des Familienbetriebs stehen in kleinen Fläschchen Proben der Materialien, mit denen das Unternehmen handelt.
Also ich sehe hier Montanwachs. Kanauba-Wachs, was ist das hier?
Diverse Öle.
Ja, also vom Prinzip her handeln wir mit sämtlichen Rohstoffen für die Papierindustrie, für die chemische Industrie, Klebstoffindustrie, Farbindustrie.
Das Unternehmen residiert in einem unscheinbaren Bürobau in Schönefeld am Stadtrand von Berlin, in direkter Nähe des Hauptstadtflughafens Berlin-Brandenburg. Die Firma beschäftigt 2 festangestellte Mitarbeiter. Seit 1991 handelt man mit Chemikalien, erzählt Juniorchef Sören Schiffer.
Das kommt jetzt aus Deutschland zum Teil, aber auch aus dem Iran, Irak, in diesen Regionen, Afrika kommen die Wachse her, die wir dann nach Russland liefern, aber auch viele Produkte kommen eben auch aus Russland, die eben wie Erdölrohstoffe sind, ja, die aus Russland kommen.
Seien alles keine sogenannten Dual-Use-Güter, die für zivile und militärische Zwecke gleichermaßen verwendet werden können, ergänzt Stefan Schiffer, der Geschäftsführer des Unternehmens, sondern man vertreibe Produkte für den ganz normalen Hausgebrauch, wie er sagt. Aber die Lage ist hochkompliziert, schiebt er noch hinterher. Sorgenfalten haben sich tief ins Gesicht gegraben.
90-95% unseres Geschäftsfeldes ist komplett erstmal zusammengebrochen. Und ja, eigentlich wir jetzt mit der Zeit Außenstände von einer 500.000 etwa haben.
Das Vorgehen von Putin hätte er nie für möglich gehalten, meint Stefan Schiffer. Er ist 56 Jahre alt, ein gelernter Außenhandelskaufmann. Zu DDR-Zeiten hat er Chemieanlagen damals noch in die Sowjetunion exportiert. Er kenne seine Geschäftspartner und Russland sehr gut, sagt er. Der russische Angriffskrieg geht ihm nicht in den Kopf. Stefan Schiffer wirkt angeschlagen.
Ich kann es nicht verstehen. Auch wenn man die ganzen Berichte jetzt im Nachhinein hört, die ganzen Dokumentationen. Nein, wir können es einfach nicht verstehen.
Ähnlich erginge es auch ihren russischen Geschäftspartnern, etwa in der Lack- und Farbenindustrie oder pharmazeutischen Betrieben.
Vom Prinzip her sind die auch, was die ganze Situation betrifft, komplett fassungslos. Damit hat keiner gerechnet, zumal man ja sagen muss, ja, seit 30 Jahren machen wir das Geschäft. Kurz nach 1990 hatten wir angefangen hier und seitdem kennen wir die Leute, seitdem ist man hin und her geflogen, man hatte Beziehungen privater Natur schon mit der Zeit und ja, die können diese Situation auch völlig nicht begreifen.
Jakob würde den Preis, den haben sie bestätigt, aber ich würde den erstmal buchen, damit der fest ist. Und
das Unternehmen BC ist einst aus der Insolvenzmasse des DDR-Außenhandelsbetriebs Chemie Import Export hervorgegangen. Das Russlandgeschäft war eines der Kernbereiche. Die Lage ist seit 2014, seit Russland die Krim annektiert hat, nicht einfach, sagen die verunsicherten Firmeninhaber. Jetzt, seit Kriegsbeginn, sei sie hochkompliziert. Doch die Sanktionen umgehen, indem man über Drittstaaten die Geschäfte abwickelt, das kommt für Stefan Schiffer nicht in Frage und er schüttelt energisch mit dem Kopf.
Wir werden uns an diese Sanktionen halten. Ja, es hat mit Mehraufwand zu tun. Ja, teilweise müssen die Geschäfte zusätzlich von der BAFA genehmigt werden. Die Bundesanstalt für Ausfuhr in Deutschland, die eigentlich letztendlich die Hoheit haben, sagen, ja, darf raus, ja, nein, darf nicht raus oder andersrum, darf rein nach Europa, also nach Westeuropa oder nicht. Wir werden definitiv nicht über Dritt-, Viert-, Fünftländern, ja, die Geschäfte versuchen weiter aufrechtzuerhalten.
Vor dem Krieg hätte man monatlich etwa 40 Lkw bzw. Containerladungen in Richtung Russland geliefert. Jetzt sei es nur noch ein Bruchteil. Mehr als zwei Drittel der Lieferungen würden aktuell ausfallen. Aus Russland in Richtung Westeuropa bzw. Deutschland seien seit Kriegsbeginn lediglich 2 bis 3 Chemikalienlieferungen angekommen. Wie es weitergeht? Achselzucken. Das Problem, die Transportkosten hätten sich verdoppelt bis verdreifacht. Mittlerweile müsse man 12.000 Euro und mehr für einen LKW zahlen, wofür man vorher zwischen 2.000 und 4.000 Euro gezahlt habe, erklärt Sören Schiffer, der Prokurist des Brandenburger Rohstoffhändlers Bezi in Schönefeld.
Das wird immer teurer und teurer und man weiß gar nicht mehr wohin. Also wo ist irgendwann mal Schluss?
Der Jahresumsatz des Brandenburger Rohstoffhändlers Bezi Handels GmbH beläuft sich nach eigenen Angaben auf etwa 5 Millionen Euro. Womit man dieses Jahr rechnet? Vater und Sohn wollen darüber eigentlich gar nicht nachdenken und hoffen, den Krieg ohne Kündigungen oder gar eine Insolvenz zu überstehen. Sie fordern einen Mittelstandskrisengipfel.
Wenn jetzt nicht irgendwann mal irgendwas von der Politik kommt, sieht es bei vielen mittelständischen Unternehmen nicht gut aus.
Nach einer sogenannten Blitzumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, der DIHK, sind Betriebe im Land Brandenburg bzw. in Ostdeutschland von den Auswirkungen des Ukraine-Krieges stärker betroffen als der Bundesdurchschnitt. Bei 8 von 10 Brandenburger Betrieben seien die steigenden Energie- und Rohstoffkosten, aber auch gestörte Lieferketten deutlich spürbar. Zudem hat sich bei etwa 12% die finanzielle Situation deutlich verschlechtert. Jedes vierte ostdeutsche Unternehmen habe aufgrund des Krieges bereits jetzt Geschäftspartner verloren, so Volker Treier vom DIHK.
Die Lage ist schwierig. Sie spitzt sich auch für die ostdeutschen Betriebe noch etwas stärker zu als im Bundesdurchschnitt als Folge dieses Krieges oder den Wirkungen aus den Sanktionen.
Letztlich sei ein zügiges Maßnahmepaket gefordert, wie etwa die Verlängerung der Kurzarbeiterregelung, aber auch die Umsetzung des KfW-Programms, wie es etwa FDP-Bundesfinanzminister Christian Lindner in Aussicht gestellt habe, müsse schnell kommen, fordert Thorsten Stehr, der Außenhandelsexperte der IHK Potsdam.
Der Krieg ist einen Monat alt, das müsste jetzt wirklich sehr bald kommen, denn Unternehmen haben uns auch mitgeteilt, dass sie wirklich schon in finanziellen Schwierigkeiten auch durch die Situation gekommen sind.
Bezi Berlin, Schiffer, schönen guten Tag.
Sören Fischer, der Juniorchef, teilt sich das Büro mit seinem Vater, Geschäftsführer Stefan Schiffer. Er ruckelt unruhig hin und her, verschränkt seine Arme, er macht sich Sorgen.
Man schläft schon unruhiger seit Wochen, ja. Ist schwer.
Sören Schiffer dagegen macht Mut, ist etwas zuversichtlicher und verbreitet jugendlichen Elan und Optimismus.
Es ist ja nicht die erste Krise, die wir bewältigen. Es gab früher schon Krisen und irgendwo ist man doch gestärkt wieder rausgekommen.
Eine beachtliche Haltung. Christoph Richter über die großen Sorgen in einem mittelständischen Betrieb. Wir, Singles, Paare, Familien, sind zwar keine Unternehmen, aber doch mit Ein- und Ausgaben beschäftigt und haben ein Budget, das durch Putins Krieg nicht mehr gut zu kalkulieren ist. Wir machen zwar keine Geschäfte mit Russland, aber wir kaufen das, was jetzt durch die Kriegskrise teurer wird. Schuldnerberaterinnen und Berater sagen, wenn es eh schon eng ist mit dem monatlichen Geld, dann kommt jetzt und lasst euch helfen. Und wenn ihr es alleine versuchen wollt, dann fangt mit einem Haushaltsbuch an. Schreibt alles auf, ein Überblick hilft. Dazu werden wir gleich noch mehr erfahren. Denn Anke Petermann hat einen Mann getroffen, der seine persönliche Finanzkrise bereits erfolgreich hinter sich gebracht hat. Sie hat sich die Erfahrungen angehört und auch über das ungewisse Morgen gesprochen.
Uwe Meyer hat einen Alkohol- und Kokainentzug gemacht und unter Aufsicht eines Insolvenzberaters einen Teil seiner Schulden abgetragen. Die restlichen Schulden wurden ihm auf Antrag erlassen, in einem 5 Jahre währenden Verfahren. Der Mitfünfziger, der eigentlich anders heißt, hat heute einen festen Job, eine gepflegte Wohnung und genauen Überblick über seine Finanzen. Die Stimme haben wir auf seinen Wunsch hin verfremdet.
Ich führe heute noch Haushaltsbuch, und zwar für jeden Cent. Also ich kann Ihnen innerhalb von 2 Minuten, nachdem ich mein Girokonto gecheckt habe, könnte ich Ihnen sagen, wo ich heute mit meinem Gehaltseingang stehe, ja, und was ich an Rücklagen davon wegnehmen kann oder am Ende des Monats habe. Cent genau. Und das mache ich jeden Tag. Ich gehe jeden Tag ins Online-Banking und schaue jeden Tag auf mein Konto. Und wenn irgendwas abgeht, trage ich es ein ins Haushaltsbuch.
In der Schuldnerberatung der Caritas Mainz tauchte der Küchenmeister gar nicht besonders häufig auf, erzählt sein Berater. Meyer reichten die Impulse weniger Gespräche, erinnert sich Claudius Hotz. Nach dem Drogenentzug erlangte dieser Klient schnell die Selbstverantwortung für sein Leben zurück, auch für sein Finanzgebaren.
Manche checken das und dann sind sie fast noch besser organisiert als der Durchschnittsmensch, weil der Durchschnittsmensch legt sich nicht für jeden Monat einen Haushaltsplan an und schaut, was kriege ich diesen Monat und welche Ausgaben habe ich diesen Monat.
Mit dem schnellen Überblick hat Uwe Meyer es leicht, denn seine monatlichen Fixkosten hat er auf wenige Posten reduziert.
Ich habe für mich persönlich vielleicht 6, 7 feste Posten, die von meinem Konto abgehen, die man nicht abwerfen kann als Ballast. Ja? Das sind so Sachen wie Strom, Gas, Miete, Nebenkosten, Telefon, ganz klar, Internet, ohne geht's nicht. Ja? Alles andere ist alles abwerfbar, ohne Kündigungsfrist von heute auf morgen.
Das heißt allerdings, statt eines teuren Handyvertrags kauft Uwe Meyer eine Prepaid-Karte im Discounter. Sport treibt er selbst organisiert, statt ins Fitnessstudio zu gehen. Seine Versicherungen hat er auf das Nötigste abgespeckt. Meyer arbeitet für ein Catering-Unternehmen. Sich für unter 4 Euro am Tag schmackhaft zu verpflegen, kein Problem für den Küchenmeister, weil er die Alltagskostenfallen klar identifiziert hat. Unter anderem essen gehen und bestellen. Fleisch und Markenprodukte kaufen, oder?
Ich gehe in den Supermarkt, kaufe mir fertig gezupften, fertig gewaschenen Salat. Klar, kostet so ein Beutel, verzehrfertig, das Doppelte, wie ein ganzer Kopf. Von dem ganzen Kopf kriege ich mit ein paar Radieschen drin, ein paar Tomaten, Gurken, den ganzen Tisch satt mit 4 Kindern und den Erwachsenen. Kinder essen auch gerne mal Nudeln mit Tomatensauce. Dann machen sich die Eltern halt noch ein paar Muscheln drunter. Und dann ist es ein Essen für pro Kopf vielleicht für 1,20 € im Einkauf. Wenn überhaupt. Und die Kinder sind happy und satt. Man muss ja keine Puddings kaufen. Ja, frisches Obst holen, Quark selbst machen. Da würde ich ansetzen, wenn ich jetzt Familienvater wäre und meine Kinder würden noch bei mir leben.
Dass die Preise von Sonnenblumenöl und Mehl explodieren, bekommt Uwe Meyer beim Einkauf fürs Catering aus nächster Nähe mit. Und dass sich Nebenkosten unverschuldet mehr als verdoppeln können, obwohl man die Raumtemperatur nach unten regelt, hat er selbst schmerzhaft gespürt.
In einer 150 Quadratmeter Wohnung hatte ich 120 Euro Gaskosten bis letztes Jahr, habe jetzt den Versorger wieder gewechselt. Der ist dann pleite gegangen. Dann musste ich mir erstmal den Grundversorger suchen und habe anstatt 120 Euro jetzt 270 Euro pro Monat.
Solche unvorhersehbaren Kostensteigerungen können in die Schuldenfalle führen. Doch Uwe Meyer hat seit Ende seines eigenen Insolvenzverfahrens gespart und Reserven aufgebaut. Andere können das nicht. Christiane Sieben leitet das Caritas-Zentrum St. Elisabeth in Bingen und beobachtet,
dass im Moment in die Beratungsstellen oft Menschen und Familien kommen mit 1, 2 Kindern, die im Niedriglohnbereich arbeiten, das heißt 1.400, 1.500 Euro jeden Monat haben. Und da ist nach nach Abzug von Miete und Lebenshaltung und sonstigen Kosten das ganze Geld im Monat auch aufgebraucht. Dadurch ist natürlich eine Knappheit einfach an finanziellen Mitteln gegeben, die sicher längerfristig noch Auswirkungen in den Familien haben werden.
Bis Jahresende macht sich Christiane Sieben auf größeren Zulauf für die Schuldnerberatungsstelle im Caritas-Zentrum Bingen gefasst. Menschen, die sich hier helfen lassen, gehören allerdings zu einer Minderheit. Tatsache sei,
dass 10-15% der verschuldeten Haushalte in eine Schuldnerberatungsstelle kommen, die kostenfrei arbeitet. Das heißt, in Deutschland gibt es 1400 Beratungsstellen bei großen Trägern, Rotem Kreuz, Diakonie, Caritas oder auch bei den Kommunen.
Diese werden oft erst aufgesucht, wenn Betroffene nach planlosen Abzahlungsversuchen und schlaflosen Nächten keinen Ausweg aus einer Überschuldung mehr sehen. Doch Auswege zu finden wird immer schwieriger. Geplante einzukaufen und zu tanken, Freizeitaktivitäten selbst zu organisieren statt irgendwo zu buchen, rät Christiane Sieben. Weiß aber, dass Familien mit knappem Einkommen angesichts der Preissteigerungen an Grenzen stoßen.
Da bleibt bei diesen Kosten und der Inflation, die auch noch zu erwarten ist, nicht mehr viel übrig.
Aus dem sogenannten Paket für Bildung und Teilhabe können einkommensarme Familien Schulmaterialien und Vereinsbeiträge zahlen. Aber, so die Leiterin des Caritas-Zentrums Bingen,
wir hatten gerade dieser Tage ein Beispiel, dass gesagt wird, okay, im Rahmen von Bildung und Teilhabe wird eine Nachhilfe mit 10 € die Stunde bezahlt. Weder Nachhilfeinstitut noch privat bekomme ich für 10 €. Also es wird auch mit einigen Sätzen gearbeitet, die es so auf dem Markt in dem Sinn gar nicht mehr gibt.
Und da sei die Politik gefragt, Familien mit geringem Einkommen stärker zu entlasten.
Anke Petermann über die Preissteigerungen und die Schuldnerberatung. Kommenden Montag an können die Wählerinnen und Wähler in Schleswig-Holstein wieder den Wahl-O-Mat bedienen und sich damit Orientierungshilfe bei den Wahlprogrammen diverser Parteien verschaffen. Der Landtagswahlkampf ist in Schleswig-Holstein gestartet. Am 8. Mai sind die Urnen aufgestellt. Und Orientierungshilfe können vielleicht die besonders gebrauchen, die derzeit so zwischen SPD und Grünen hin und her schwanken. Die beiden Parteien teilen sich Platz 2, wenn man die Wähler befragt. Platz 1 belegt die CDU seitdem hinzugefügt. Wir schauen aber heute mal auf die Grünen, die mit einer weiblichen Doppelspitze in den Wahlkampf gehen. Auf Platz 1 Monika Heinold, die amtierende Finanzministerin, und auf Platz 2 Aminata Touré. Mit ihr hat sich Jörn Schahn verabredet, und zwar auch deshalb, weil ihre Wahlkampfveranstaltungen ziemlich ungewöhnlich sind.
Eine Kreuzung in Neumünster-Wittbek. Vor dem Dönerpalast haben sich Mitglieder des Grünen Ortsverbandes versammelt. Sie warten auf Aminata Touré, haben eine Gartenfackel aufgestellt und einen Plakataufsteller. Auf einen Ayran mit Aminata steht darauf. Der Gedanke, wer auf seinen Döner wartet, kann bei einem Becher des türkischen Joghurtdrinks mit der Landtagskandidatin ins Gespräch kommen. Und die kommt kurz nach 19 Uhr am Ort des Geschehens an. 29 Jahre ist Aminata Touré alt. Ihre Eltern kamen ein Jahr vor ihrer Geburt aus Mali nach Deutschland. Touré wuchs in einer Flüchtlingsunterkunft auf. Sie machte Abitur und studierte Politikwissenschaften. Vor 10 Jahren trat sie bei Bündnis 90 Die Grünen ein und ist der Shootingstar der Partei in Schleswig-Holstein. Seit 2017 sitzt sie im Landtag, wurde 2 Jahre später Landtagsvizepräsidentin, die erste Afrodeutsche und jüngste Vizepräsidentin in Deutschland. Auf Platz 2 der Landesliste will sie ihren Wahlkampf anders als sonst üblich gestalten, erzählt sie. Deshalb der Abend in einer Dönerbude.
Ich meine, das sind ja auch so Orte, wenn man so drüber nachdenkt, wo ist man selber? Man kauft sich oft mal einen Döner, man geht oft mal irgendwie, weiß nicht, zu einem Kiosk und holt sich da was. Und sozusagen die ein bisschen so aufsuchend politisch mit den Leuten diskutieren.
Die Grünen haben sich für eine rein weibliche Doppelkandidatur entschieden. Die Parteivorsitzende Anna Transziska sagte, Politik sei eine Teamaufgabe. Deswegen wolle man die Fähigkeiten und Kräfte von Monika Heinold und Aminata Touré bündeln. Eine erfahrene Politikerin ergänzt durch eine junge schwarze Feministin. Die eine amtierende Finanzministerin, die andere mit Ehrgeiz. Touré sagt selbst über sich, sie könne sich vorstellen, Fraktionsvorsitzende oder Ministerin zu werden. In der Bundespartei ist sie bereits gefragt. So hat die 29-Jährige zum Beispiel in Berlin die Ampelkoalition mitverhandelt. Aminata Touré ist zugewandt, offen, kommt schnell mit den Menschen ins Gespräch. Auch mit zwei jungen Männern, die ihre echten Namen nicht sagen wollen und sich hier Paul und Hans nennen. Die Grüne findet schnell einen Zugang zu den beiden. Ja,
cool. Komm aus Neumünster.
Ach, also meine Mama. Okay, ja, cool. Ja. Bist du dann auch hier zur Schule gegangen und so?
Ich war bis zur 6. Klasse in der Klaus-Groth-Schule und dann bin ich ausgewandert.
Genau. Okay. Kennst du dann Frau Lubin? Sagt die dir was?
Ja.
Das ist eine private Geschichte, aber das ist die Mama von meinem Ex-Freund. Und daher kenne ich die.
Okay, cool.
Genau, deswegen war ich immer
hat,
so ein bisschen.
Hat die Ex-Freund auch die Grüne gewählt?
Ich hoffe doch, aber ich glaube, ich weiß es nicht. Ich war nicht mehr mit ihm zusammen, als ich dann zu den Grünen gegangen bin, aber es gibt keinen Zusammenhang.
Weil Paul im Ausland studiert, hat er von der Politik in Deutschland wenig Ahnung. Sein Freund Hans allerdings ordnet sich eher bei der FDP ein. Die Kandidatin hakt nach.
Und was findest du, wenn ich dich das mal fragen darf, bei der FDP so überzeugend?
Also erstmal mag ich Christian Lindner als Sympath.
Und was findest du bei den Grünen gut und was findest du da scheiße an uns? Ganz offen gesprochen einfach mal.
Ich mag Baerbock nicht besonders.
Okay.
Gut, wie gesagt, sie setzen sich sehr für den Klimaschutz ein. Mhm. Sie wollen keine Einfamilienhäuser mehr. Das finde ich nicht so schön. Also den Wohnraum, weil sie ein bisschen zusammenschieben, finde ich.
Ist das der Eindruck, den du hast von uns, dass das unsere Position ist?
Schon, also es gibt, wie gesagt, nicht alles ist schlecht, aber viele Einschränkungen sind halt doof. Ich denke mir, wir als Deutscher müssen natürlich Vorreiter sein in der Partei Klimaschutz, ja, aber es fällt halt zu Lasten der Mittelschicht und der Unterschicht im ganz großen Bereich, sieht man jetzt im Tanksegment.
Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir haben, weil auch mit Blick auf das, was du gerade gesagt hast, jetzt zum Beispiel das Entlastungspaket, da ist es schon so, dass wir uns auch genauso dafür einsetzen, dass gerade die Mittelschicht, aber auch die Unterschicht davon profitiert.
Der Dönerpalast gilt als der beste Dönerladen in Neumünster. Gerade abends ist hier viel Betrieb. Nicht jeder nimmt sich die Zeit für ein Gespräch mit der grünen Politikerin. Den meisten Ayran trinken an diesem Abend ihre Parteifreunde. Hans allerdings hat aus dem Smalltalk mit Aminata Touré einen guten Eindruck mitgenommen.
Sie scheint kompetent zu sein. Doch, ja, also, nein, sie ist sympathisch.
Ob sie ihn mit Blick auf seine Wahlentscheidung am 8. Mai überzeugen konnte, will ich noch wissen. Aber er weicht aus.
Naja gut, ich war ja nie nicht überzeugt, aber ich sage ja, dass wir ein gesundes Mittelmaß finden müssen. Insofern, eine Überzeugung, schwierig.
Nur einmal zwei dünne Einschießbänder.
Und das ist gerade wichtiger. Hans und Paul verschwinden mit ihrem Essen in der Dunkelheit. Aminata Touré ist in Neumünster aufgewachsen und tritt hier auch als Direktkandidatin an, in einer Stadt, die ein Problem mit Rechtsextremismus hat. Rassismuserfahrungen gehören zu ihrem Alltag, sagt sie. Deswegen setzt sie sich als afrodeutsche Politikerin gegen Rassismus ein und steht, und das hat mit ihrer Familiengeschichte zu tun, für die Integration von Geflüchteten, den Schutz von Minderheiten und für Frauenrechte. Viele Menschen jenseits der den Grünen zugewandten Wählerklientel erreicht Aminata Touré an diesem Abend nicht. Das ist aber auch nicht ungewöhnlich, sagt sie.
Aber das ist grundsätzlich so. Es ist auch auf dem Marktplatz so, das ist auch, wenn man auf Veranstaltungen ist. Leute haben offene Berührungsangst, mit Leuten über Politik zu diskutieren, die aus der Politik sind. Das ist einfach so. Aber ich glaube, davon darf man sich nicht abhalten oder abbringen lassen.
Sie will im Wahlkampf näher an den Menschen sein. Das sei immer noch effektiver, als nur Handzettel zu verteilen.
Ich persönlich versuche einfach, nicht die ganze Zeit drüber nachzudenken, wie effizient ist das. Habe ich jetzt 150 Leute erreicht oder 300 Leute erreicht? Also wir versuchen dann Flyer dann auch mitzugeben, wenn man noch Fragen hat. Und ich habe zum Beispiel in den letzten 5 Jahren immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Leute sich wirklich dann melden danach, auch nach solchen Aktionen sozusagen. Und das finde ich ist eigentlich so nachhaltig. Das fühlt sich in dem Moment nicht nachhaltig an, aber es ist nachhaltig.
Politik am Schnellimbiss. Jörn Schahn hat die grüne Aminata Touré ein Stück im Wahlkampf begleitet. Wenn ich sage, wir besuchen gleich die Linke in Sachsen-Anhalt, dann ist das vom Parteinamen her richtig. Aber inhaltlich kann man eigentlich nicht mehr die Linke sagen. Die Partei tut sich gerade sehr schwer, klare Umrisse zu zeigen. Das Bild ist zerfleddert, die Mitglieder zerstritten. Das kostet Wählerstimmen. Allein in Sachsen-Anhalt hat die Linke im letzten Jahr 5% der Stimmen verloren und liegt jetzt bei 11%. Gleichzeitig herrscht eine große Krise zwischen den Generationen. Sehr eindrucksvoll gerade an einem handfesten Streit nachzuvollziehen. Lebensläufe stehen gegeneinander, die aus zwei verschiedenen Welten kommen. Niklas Ottersbach über die Linke in Sachsen-Anhalt mit einem Landeschef, der Teil der alten Welt ist.
Ich spüre zum Teil, dass der Respekt tatsächlich verloren geht oder verloren gegangen ist. Ich kann mich noch an große Auseinandersetzungen auch gerade in den 90ern zwischen den Generationen, wo es um Vergangenheitsbewältigung und Aufarbeitung ging, gut erinnern. Aber was wir nie verloren haben, war der Respekt voreinander.
Sagt Stefan Gebhardt, Ex-Landesvorsitzender der Linken in Sachsen-Anhalt. Der 48-Jährige versteht seine eigene Partei nicht mehr. Dabei sitzt er für die Linke seit 24 Jahren im Magdeburger Landtag. Er ist parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion und steht knapp 3 Jahre der Landespartei vor. Anfang März dann der Parteitag in Leuna. Zum ersten Mal wählt die Linke eine Doppelspitze in Sachsen-Anhalt. Stefan Gebhardt und die Hallenserin Janina Böttger. Eine Woche nach seiner Wiederwahl mit gerade mal 50,5% der Stimmen hat Stefan Gebhardt seiner Partei einen 5-seitigen Brief geschrieben. Es ist ein Rücktrittsschreiben und eine Abrechnung. Zitat aus dem Brief, der dem Deutschlandfunk vorliegt.
Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass Wahlkampfleitung und Pressesprecher so gegen das gewählte Spitzenpersonal der eigenen Partei arbeiten.
Der erwähnte Parteisprecher möchte diese Aussage auf Anfrage nicht kommentieren. Gebhardts zentraler Punkt in seinem Brief, der Landtagswahlkampf im vergangenen Jahr, ein weitgehend marktplatzfreier Corona-Wahlkampf. Für Polemik hat einzig die Linke gesorgt, in Person von Stefan Gebhardt. Er hat sich damals ein Plakat ausgedacht, das jetzt im Besprechungsraum der Linken im Magdeburger Landtag hängt. Darauf zu sehen, ein Kind, das einen Hund an der Leine zieht. Der Slogan dazu, nehmt den Wessis das Kommando. Es folgte Kritik von allen Seiten, auch von der Parteibasis selbst. Das umstrittene Plakat wurde am Ende nicht in Masse gedruckt, nicht aufgehängt. Stefan Gebhardt ärgert sich noch heute.
Und die Partei muss sich doch fragen, warum wir nicht mehr bereit sind, dieses Thema so zu transportieren. Es gab doch gar keine anderen Vorschläge dafür. Wir hatten doch ein anderes Plakat. Das hat nur keiner so interessiert. Da stand drauf, gleiche Löhne in Ost und West.
Stefan Gebhardt geht es aber nicht nur um die Lohnunterschiede. In einem Thesenpapier prangerte er eine westdeutsche Dominanz auf ostdeutschen Führungspositionen an. In den Ministerien, in den Hochschulen, in der Justiz. Ostdeutsche oder westdeutsche Biografien. Für die Jüngeren in der Partei hat dieses Thema Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung eine andere Relevanz. Charlotte Baschwitz, 20 Jahre alt, und Toni Böge, 26, sind Mitglied der Linksjugend in Sachsen-Anhalt. Sie gehören dem Landessprecherinnenrat an. Charlotte Baschwitz stammt aus Lüneburg, ist dort der Linken beigetreten und zog dann für ihr Studium der European Studies nach Magdeburg. Sie versteht zwar, dass die Lohnungleichheit zwischen Ost und West ein Thema sei, aber
nehmt dem Wessis das Kommando ist ein bisschen polemisch. Muss es auch sein, um Kreise zu drehen, gar keine Frage. Aber damit schließen wir eben auch eine große Anzahl Menschen wieder aus.
Toni Böge, Musiker und Psychologiestudent, ist seit dem vergangenen Jahr in seiner Heimatstadt Bernburg für die Linken politisch aktiv. Er sagt, auch als Ossi schaue er kritisch auf das Wessi-Plakat von Stefan Gebhardt.
Ich habe so viele Freunde, auch Studenten, die aus dem Westen kommen und hierher kommen und dieses Plakat lesen und sich denken, okay, gut. So, also auch gerade für viele junge Menschen, gerade der Geburtstag, ich bin jetzt Jahrgang 95, für uns ist die Wende einfach kein Thema, was uns in irgendeiner Form interessiert, außer dass wir de facto weniger Geld bekommen als im Westen. Das ist einfach nichts, womit wir aufgewachsen sind, wir haben keinen Bezug dazu und ein Jugendverband holt sich damit schon mal nicht so ab, ne?
Wenn da eine Generation jetzt sagt, das ist nicht mehr unser Thema, dann stimmt mit dem Laden was nicht. Weil dann ist etwas, was man jahrelang in seiner DNA getragen hat, einfach nicht mehr existent.
Die Spaltungen innerhalb der Linken zeigt sich auch in den Lebensläufen. Die Jungen absolvieren internationale Studiengänge wie Charlotte Baschwitz. Die Älteren, wie beispielsweise der ehemalige Oberbürgermeister von Halberstadt, Andreas Henke, haben zu DDR-Zeiten ihre Ausbildung in der Polizeihochschule Dresden absolviert. Überhaupt das Alter. In der 12-köpfigen Landtagsfraktion gibt es nur eine Abgeordnete unter 40.
Der Altersdurchschnitt ist katastrophal und es ist definitiv ein Generationenkonflikt,
sagt die 20-jährige Charlotte Baschwitz. Ihre Themen sind die Klimakatastrophe, Feminismus, soziale Ungleichheit. Letzteres ist auch für die Landtagsfraktion zentrales Thema. Allein, sie dringen in der Corona-Pandemie kaum noch durch, sagt Thomas Kliche. Er ist Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Kliche betont, der Generationenkonflikt sei kein Alleinstellungsmerkmal der Linken in Sachsen-Anhalt. Es betreffe alle Parteien. Für die Linken konstatiert Thomas Kliche eine Organisationskultur der Illoyalität auf Bundes- und Landesebene. Das eigentliche Problem liege aber tiefer und das betrifft die Wählerschaft.
Die Linke hat, soweit ich erkennen kann, ein noch viel grundlegenderes Problem. Die Menschen sind nämlich nicht für das Kernangebot und die Kernkompetenz der Linken zu gewinnen. Die Mehrheiten wollen einen weichgespülten Neuanfang. Die wollen, wie man an der Bundestagswahl sieht, keinen großen Krach. Die wollen Grünleid, die wollen Sozialleid. Die versprechen sich Stabilität von einer neuen Regierung, nicht Konflikte.
Derzeit schwelt wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ein weiterer Konflikt innerhalb der Linken. Zwar verurteilen ostdeutsche Linken-Politiker wie Gregor Gysi und Dietmar Bartsch die russische Invasion, andere jedoch wie Hans Modrow, 94 Jahre alt, der letzte nicht demokratisch gewählte Ministerpräsident der DDR, sind nicht so klar. Modrow hat in einem Papier bezweifelt, dass es sich bei dem Krieg um einen Angriffs-Russland handele, sondern vielmehr um eine, Zitat, innere ukrainische Angelegenheit. Für die linke Parteijugend in Sachsen-Anhalt nur schwer zu ertragen.
Natürlich hat die Linke da ihre Vergangenheit und die ist fatal, dass diese Nostalgie dazu geführt hat, dass wir da vermeintlich immer noch so nahe sind.
Ja, es ist einfach zurzeit auch sehr anstrengend, in der Linken zu sein.
Thomas Kliche, der Politikpsychologe aus Stendal, sagt, mit der russlandfreundlichen Vergangenheit der Partei und dem aktuellen Kriegsgeschehen sei es schwer, außenpolitisch durchzudringen.
Ist jeder, der die Aufrüstung der NATO und Deutschlands kritisch beäugt, ist jeder davon ein Opfer der Putin-Propaganda und ein Putin-Fan? Offenkundig nicht. Aber allein das auseinanderzunehmen, wird in einem solchen Klima von Bekenntnisdruck platt gemacht. Das heißt, das Kritikangebot der Linken ist, weil es voraussetzungsreicher ist, immer schwerer vermittelbar.
Der Partei Die Linke rät der Politikpsychologe, Nerven behalten und Solidarität nicht nur predigen, sondern auch untereinander leben. Die aktuell alleinige Landesparteichefin in Sachsen-Anhalt, Janina Böttger, will es versuchen, die Jüngeren besser einbinden und Brücken schlagen. Ob das klappt, Stefan Gebhardt, der Ex-Parteichef in Sachsen-Anhalt, ist sich da nicht so sicher. Nicht nur beim Thema, wie ostdeutsch wollen wir sein, sieht er große Differenzen. Auch beim Thema Russland, bei Corona. Die Linke sei im Überlebenskampf. Stefan Gebhardt hat aufgegeben zu kämpfen.
Auch der kommende Bundesparteitag in Erfurt im frühen Sommer diesen Jahres, im Juni, wird dann auch noch die eine oder andere Richtung fällen müssen. Und ob dann noch alles unter diesem Dach zusammenpasst, ist einfach offen.
Niklas Ottersbach über die Identitätskrise bei der Linken. Viele haben also Sorgen, weil die Energiepreise steigen oder keine Geschäfte mehr mit Russland möglich sind. Aber dann gibt es ja noch diese Sorge, die bereits vor der Corona-Pandemie und Putins Krieg so eine sehr große Rolle gespielt hat. Fachkräfte. Wo bekomme ich einen Softwareentwickler her? Wo finde ich einen Heizungsbauer, der in meinem Unternehmen arbeiten will? Im März vor 2 Jahren ist deshalb das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft getreten, um Menschen außerhalb der EU einfacher einwandern zu lassen. Das heißt, es gibt jetzt weniger Hürden und mehr Förderprogramme. Aber die lagen, klar, wegen der Hochphase der Pandemie brach. Jetzt könnten Fachkräfte einwandern. Die Bundesregierung hat mit den Industrie- und Handelskammern und der Arbeitsagentur gezielt Menschen in Vietnam, Brasilien und Indien angesprochen. Das Programm heißt Hand in Hand. Ein Anfang. Das hat unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms auf der Schwäbischen Alb erfahren.
Ortsrand von Sonnenbühl. Landidylle trifft schwäbischen Mittelstand. In dem kleinen Ort auf der Schwäbischen Alb hat die Maschinenbaufirma Schmied ihren Sitz. 300 Menschen arbeiten hier, bauen Sondermaschinen und Spezialanfertigungen, vor allem für die Autoindustrie. Jairo Reiner ist jetzt einer von ihnen.
Die Technikparty muss ich noch ein bisschen, finde ich, jeden Tag lerne ich neue Dinge. Ja, ist noch ein bisschen nicht so.
Eine Woche nachdem der 34-Jährige, die mehr als 10.000 Kilometer aus seiner Heimat Brasilien hierher geflogen ist, steht der Elektroniker schon am Maschinenschrank und montiert Kabel.
Du machst jetzt einfach, wie gesagt, die Kabel, die Massebänder machst weg.
Ja.
Sein Mentor für die erste Zeit, Frank Haug, Elektromechaniker, Mitte 50 und seit Jahrzehnten im Betrieb.
Das, was eben noch fehlt, müssen wir noch dringend reinbauen.
Ja.
Okay.
Ja, kein Problem.
Alles klar. Wenn du Fragen hast, kein Problem, kannst du jederzeit kommen.
Aha. Ich möchte mich gerne mit Technologie entwickeln. Ich weiß, ich bin nach Deutschland gekommen zu arbeiten, aber ich habe mit meinem Chef auch schon gesprochen. Er hat mir gesagt, ja, du kannst auch lernen. Und das freut mich, weil es alles wirklich so spannend
ist. Jairo Reiner ist an seinem Traumziel angekommen. Er wollte schon immer nach Deutschland hier leben und arbeiten, erzählt er.
Ich habe immer Deutschland im Internet gesehen, viele die Städte, die Fußball und die Autos. Und ich hatte immer den Traum schon gehabt, seit meinen 18 Jahren. Aber ja, wie macht man das?
Für jemanden wie Reiner war das vorher unmöglich. Fachkräfte aus dem Ausland brauchten bisher einen Hochschulabschluss für einen Job in Deutschland. Mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz reicht nun eine Berufsausbildung, möglichst auch Berufserfahrung. Neu ist auch, wer einen Arbeitsvertrag bekommt, muss nicht mehr nachweisen, dass auch wirklich kein Deutscher den Job antreten könnte. Außerdem nötig sind natürlich Deutschkenntnisse. Gute Voraussetzungen für Reiner. Zu Hause im Südosten Brasiliens spricht seine Familie Deutsch. Seit 5 Generationen. Allerdings einen Dialekt aus dem 19. Jahrhundert, als seine Vorfahren aus dem Hunsrück nach Brasilien eingewandert sind.
Bei uns zu Hause sprechen wir kein Portugiesisch. Sehr wenig. Nur wenn Besuch kommt und sie wissen kein Deutsch sprechen.
War schon ein bisschen kurz gemacht. Das reicht gerade so niedrig, egal. Ja.
Und der blonde Brasilianer versteht sogar Schwäbisch.
Versteht man gut, ja. Ich verstehe besser, wie ich kann sprechen.
In Brasilien hat Jairo Reiner im vergangenen Jahr am Goethe-Institut einen Deutschkurs belegt, die B1-Prüfung gemacht. Angefangen hat alles mit einer Anzeige im Internet, als er mal wieder nach Jobs im Ausland gesucht hat. Deutschland sucht Elektroniker. Reiner, ohne Kinder, Frau oder Freundin, bewirbt sich sofort.
Ja, ich wusste nichts, wo ich arbeite, was ich arbeite. Ich wusste nichts.
Dahinter steckt das Programm Hand in Hand for International Talents, aufgelegt vom Bund, flankierend zum neuen Gesetz. Im Ausland unterstützt von der Außenhandelskammer, in Deutschland betreuen Arbeitsagentur und Industrie- und Handelskammer Unternehmen im Bewerbungsprozess. Peter Teutemacher von der IHK Reutlingen.
Wie kann jetzt das schwäbische mittelständische Unternehmen an Fachkräfte kommen? Wie schreibt es aus? Das Ziel des Projektes ist es, wie werden diese Hürden so weit wie möglich gesenkt, dass es auch in Anspruch genommen wird.
5 Regionen in Deutschland machen mit. Rostock, Lübeck, Düsseldorf, Erfurt und der IHK-Bezirk Reutlingen in Baden-Württemberg. Angeworben werden Fachkräfte aus Indien, Vietnam und eben Brasilien. Und gezielt gesucht werden Hotelfachleute, Softwareexpertinnen und Elektroniker.
Ja, das war eigentlich sofort klar. Das war für uns eine Möglichkeit, ja, warum nicht?
Christel Betz hat durch Zufall von dem Programm im letzten Herbst erfahren. Sie ist eine von 3 Geschäftsführenden der Schmiedgruppe in Sonnenbühl.
Das ist eine Chance. Wir sind als global tätiges Unternehmen weltweit unterwegs. Warum auch nicht Mitarbeiter weltweit rekrutieren?
Nur wie? Das wusste sie bisher nicht.
Durch dieses Programm hat man da eine tolle Unterstützung durch die IHK vor Ort in diesen Ländern und das ist viel, viel einfacher, also, weil die Leute sind dann auch vorbereitet, haben einen Sprachkurs besucht. Das ist eigentlich auch das A und O, um hier in Deutschland Fuß zu fassen, zu arbeiten.
Im Programm kümmert man sich auch um den wichtigsten Baustein, die Anerkennung der Berufsausbildung. Peter Teutemacher.
Was ein sehr, sehr großer Vorteil von diesem Projekt ist, dass bevor die Unternehmen die Fachkräfte kennenlernen, Sie wissen, ob die Fachkraft einen vollständig anerkannten Berufsabschluss hat oder einen teilweise anerkannten Berufsabschluss.
In Wissenschaft und Praxis wird gerade das Anerkennungsverfahren als zu aufwendig kritisiert. Die Hürden seien nach wie vor hoch, die Bearbeitungszeit zu lang. Für einen Job als Elektroniker sei die Gleichwertigkeit aber wirklich wichtig, sagt Christel Betz.
Weil sobald ich mit Strom zu tun habe, das ist nicht sichtbar. Da muss ich mich auskennen, da muss ich Spezialist sein. Und wenn ich das nicht bin und nicht weiß, was ich tue, ganz schlecht.
Ist alles neu. In Brasilien habe ich auch gearbeitet mit Elektrik, aber nicht so modern, nicht so stark mit Technologie.
Jairo Reiner hat bisher in einer kleinen Maschinenfabrik gearbeitet, unter anderem Anlagen für Schlachthöfe in Brasilien gebaut. Dass er jetzt Hightech-Maschinen verkabelt in einem Mini-Ort auf der Schwäbischen Alb, für ihn perfekt. Großstädte seien eh nicht so sein Ding. Seine Chefin Christel Betz hat sich hier selbst um eine Ferienwohnung für ihn gekümmert, für die ersten Monate. Was sonst noch alles zu tun ist, dafür gab es eine Checkliste von der IHK.
Wir begleiten das Unternehmen und die Fachkraft bis 3 Monate quasi nach Arbeitsbeginn. Und da werden Sachen in Absprache mit dem Unternehmen angegangen, wie Gang zum Einwohnermeldeamt, Kontoeröffnung, SIM-Karte, WLAN, Haftpflichtversicherung. Diese ganzen Sachen, die irgendwie beim Ankommen der Fachkraft hier wichtig sind.
Für die Unterstützung müssen Firmen rund 4.000 Euro Vermittlungsgebühr zahlen. Für Christel Betz lohnt es sich.
Man muss etwas investieren, dass etwas dabei rauskommt. Wenn ich das nicht tue und immer denke, ja, ich brauche alles fix fertig auf dem Silbertablett, das funktioniert nicht.
Viele Unternehmen sind aber nach wie vor skeptisch. Sie scheuen den Aufwand, obwohl auch sie händeringend Fachleute suchen, sagt Daniel Boban von der Reutlinger Arbeitsagentur.
Wir haben tatsächlich gezielt Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern abtelefoniert, mittlerweile jetzt auch persönlich besucht. Also die Resonanz, die wir jetzt wahrgenommen haben, ist natürlich schon sehr, sehr zurückhaltend.
Skepsis gepaart mit der Pandemie. Bisher sind insgesamt nur 5 Fachkräfte über das Hand-in-Hand-Programm nach Deutschland eingereist. 300 sind das Minimalziel. Bis nächstes Jahr läuft das Projekt noch, für das der Bund insgesamt 4 Millionen Euro bereitgestellt hat. Wie viele Menschen insgesamt auch über die anderen Programme in den ersten 2 Jahren mithilfe des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes gekommen sind, dazu kann die Bundesregierung keine Angaben machen. Die Firma Schmied ist jedenfalls schon in Gesprächen mit dem nächsten Bewerber aus Brasilien. Jairo Reiner, der mit 2 Koffern und 1 Rucksack gekommen ist, will sich hier fest einrichten.
Ich weiß nicht, was morgen passiert. Aber heute mein Planer hier bleiben. Das, die Planer habe ich schon seit Brasilien, schon lang.
Katharina Thoms über das Programm Hand in Hand, das Fachkräfte nach Deutschland bringen soll. Das war das DLF-Magazin für heute. Meine Kollegin Barbara Roth hat die Themen für Sie zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt Irene Geuer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.